Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir dürfen auf dein Wort hören. Und ich bitte dich, dass du den Stefan ausrüstest. Mit Weisheit, mit Klarheit, mit deinem Geist. Und dass du die Worte, die von dir kommen, unser Herz treffen lässt. Dass du unsere Herzen berührst und uns bewegst. Amen.
Guten Morgen miteinander. Es ist noch ein kurz und freudiges Ereignis. Du es ganz kurz erzählen, damit ich es einiges erzählen kann. Ich jetzt 18. Nein, es ist, wir haben wollen, am Donnerstag oben, wo wir haben wollen, ins Bett, hat Karin das Wasser verloren. Und da haben wir gewusst, es ist nicht ins Bett gegangen jetzt, haben wir angeleitet im Spital. Und dann, aber sie hat noch keine Wehe gehabt. Und dann sind wir dann, aber wir haben noch niemanden gehabt, der gehütet hat. Und ein paar Leute haben sich angeboten, da haben dann angeleitet und es ist nicht gegangen. Und den Tag vorher haben wir, Caroline und Dominik Schad für Götti Gotte gefragt. Haben sie zugesagt und haben gesagt, ah, wir können sie fragen. Und gerade in dieser Nacht hat Caroline, haben sie das Kind nicht bei sich gehabt, sie ist auswärts, hat sie geschlafen und dann hat sie können kommen. Und dann am Morgen um 3 ist dann das Kind zur Welt gekommen. Also ist, die Geburt war ziemlich happy gewesen, aber nachher ist Ende gut, alles gut. Ist, ja, wir haben eine riesen Freude an dieser Chloe-Strecke hier 300. Und 50 cm lang. Ja. Oh, eine Freude, wenn wir sie mal dann bringen können, wenn es so weit ist. Ja. Also der heutige Vers ist betet ohne Unterlass. Oh, das habe ich etwas vergessen. Betet ohne Unterlass. Also wenn man den Vers falsch wird verstehen, könnte das fast ein Horror sein. Also ständig, also ihr habt auch, was man unter Beten versteht, oder? Ohne aufhören beten. Das könnte man ja nicht, das wäre ja... wenn man es jetzt in einer Gebetszusammlung würde halten, eine Gebetszusammlung ohne Ende, das ist ja nicht möglich, oder? Darum... Was bedeutet ohne Unterlass? Ich möchte das zeigen. Unterlass heisst ein vom ursprünglichen her übrig lassen. Übrig lassen. Ich zeige euch jetzt das ein bisschen an einem Beispiel. Also. Das ist unser Leben. Da guck. Und unser Leben ist ja nicht leer, das ist gefüllt mit Haufen Sachen. Das sind die Haufen Sachen, die Reiskörner, oder? So ganz alltägliche, banale Sachen. Aufstehen, duschen, rasieren, zum Morgenessen, Zeitung lesen, Kind bereit machen, ins Büro runtergehen, Post holen, Post durchmachen, Briefe schreiben. Einfach so das Alltägliche, die Sachen, die einfach so kommen und eigentlich nicht so besonders schwierig sind zu machen, wo wir einfach so machen aus Gewohnheit, wo wir uns gewöhnt sind und einfach den Alltag, der eigentlich noch leicht von der Hand geht, kochen, ich könnte auch noch Sachen aufzählen. Putzen, ja gut, das ist... okay. Aufräumen, waschen, ja, einkaufen, schlafen, ja genau, essen, ja. Und da gibt es Sachen, die irgendwie komischerweise mehr Überwindung brauchen, manchmal. Vielleicht muss ich ein wichtiges Gespräch machen mit jemandem, was vielleicht nicht so einfach ist, oder? Das sind die happigen Sachen, oder? Manchmal ist es auch stille Zeit, oder? Manchmal hat es wie, ah ja, beten, stille Zeit. Ich muss zwar arbeiten, aber ja, beten wäre noch gut. auch mit dem Kind, vielleicht ein Gespräch mit einem Kind, Zeit verbringen mit einem Kind, hat es gar noch Platz, he? Das geht nicht so ganz oft, das ist blöd. Eben Gebet, nehmen wir das zum Schluss. Oh, das ist zu viel. Ja, das ist jetzt übrig gelassen. Das, was zu viel und nicht mehr Platz hat, lässt man automatisch übrig. Und wenn wir es noch gehen lassen, dann tun wir einfach zuerst die Sachen uns leicht von der Hand fallen, tun wir unser Leben füllen mit dem. Und die Sachen, die wichtig sind, die haben einfach nicht mehr Platz am Schluss und die fallen raus, die lassen wir auch sein. Das sind die, die dann durch die Latte gehen. Die haben wir dann schränzen, sozusagen. Jetzt umgekehrt. Nein, jetzt müssen wir überlegen. Doch. Also. Wenn wir jetzt die wichtigen Sachen zuerst angehen, eben wie ich so gesagt habe, vielleicht ein bisschen Gespräch, Zeit nehmen vielleicht, mehr mit der Familie, mit der Frau, Gebet, Zeit mit Gott, Bibel lesen, Fürbitten und so weiter. Die wichtigen Sachen. Dann kommen die anderen Sachen, die einem leichter von der Hand fallen. Ja, der Senat hat sogar übrig Platz. Hat es auch gehabt. Normalerweise sollte es vor, dass es genau voll ist. Und jetzt hat es sogar übrig Platz, oder? Man hat noch frühere Zeiten so. Und jetzt betet ohne Unterlass heisst eigentlich, wir müssen jetzt das Leben so einrichten, dass nachher das Duplostein-Gebet, Beziehung mit Gott, einfach nicht mehr Platz hat und runterfällt, oder? Sondern wir müssen es am Anfang die Sachen so einrichten, die wichtigen Sachen am Anfang. Und wenn da nachher 30 Körner runterfallen, das ist nicht so schlimm, wenn die übrig bleiben. Nach dem geht die Welt nicht unter. Eine Predigt ist es neu fertig, das habe ich schon die Lösung gesagt. Das ist immer am Anfang. Es braucht ein bisschen Disziplin für diese Sachen. Dass wir am Anfang die wichtigen Sachen angehen und das, was wir am liebsten rausstüdeln, dass wir mit Disziplin das gerade am Anfang am Schopf packen und der Rest danach hat dann schon noch Zeit und kann man dann schon noch angehen. Wir kennen sicher, eben, wenn wir in uns gehen lassen und dann so Zeiten kommen, wo wir das Gebet unterlassen, und das dann einfach nicht mehr so machen, wie fühlt ihr euch denn? Also, ich selber, ich fühle mich dann plötzlich komme ich irgendwie unter einen Druck, in einen Stress rein. Plötzlich finde ich, wird plötzlich alles zu viel. Ja, mein Leben kommt ein Stress über. Ich komme langsam vor, wie wenn die Fluten kommen von allen Verpflichtungen und Sachen. Und die Fluten immer höher werden, mich bedrängen. Auch die Freude von Gott, die Stärke geht weg. Alles wird einem, man wird mühselig und beladen. Aber wie sieht jetzt unablässiges Gebet aus? Ich muss manchmal sagen, für mich ist manchmal Gebet mühsam. Ich komme nicht recht rein, ich bin mit den Gedanken verstreut und finde es echt langweilig und mühsam und trocken und habe gar nicht Lust. Und so eine Art von Gebet, und es heisst unablässig, da habe ich überhaupt nicht Lust. Ich denke, ihr sicher auch nicht. Ich habe hier einen Vers aufgeschrieben, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen, denn Trend von mir könnt ihr überhaupt nicht tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Reben und der verdürrt er. Und solche tut man sammeln und wirft sie ins Feuer und die werden brennen, sagt Jesus. Johannes 15,5. Also, das unablässige Gebet ist eine bleibende Verbindung. Und das ist eine bleibende Verbindung, wo ein lebenswichtiger Austausch stattfindet zwischen dem Rebstock und der Rebe. Man kann es sehr gut mit dem Blutkreislauf in den Lungen vergleichen. In den Lungen findet der Austausch statt zwischen Sauerstoff und Kohlendioxid. Also beim Ausatmen tun wir Kohlendioxid ausatmen. Beim Einatmen kommt Sauerstoff ins Blut hinein, wo uns versorgt. Wenn das nicht richtig funktioniert, wenn wir Atemnot haben, ich habe das Gott sei Dank nicht, aber ich kenne Leute, die das haben, vielleicht auch jemand unter euch, ihr wisst, was das bedeutet, Atemnot haben, immer das Gefühl haben, ich habe zu wenig Luft, das muss oben mühsam sein. Zu wenig Raum haben und alles wird schwieriger. Meine Frau hat das, während der Schwangerschaft hat mir auch ein bisschen braucht es viel erhöhten Sauerstoffbedarf. Oder? Jede Bewegung ist anstrengender als sonst. Dort kann man es vielleicht auch noch ein bisschen erfahren. Und wenn das überhaupt nicht mehr funktionieren, der Austausch, dann folgt auch Ersticken und der Tod. Kohlendioxid, das sind eben die Abfallstoffe, die dann rauskommen und gleichzeitig der Sauerstoff, wo reinkommt. Und so ist die lebendige Verbindung zu Jesus genau der Austausch, der stattfindet. Er reinigt uns von den Abfallprodukten, von den Giftstoffen, vom Kohlendioxid und führt uns den lebensnotwendigen Sauerstoff zu. Wenn aber die Verbindung zu dem Weinstock, zu Jesus, nicht intakt ist, dann fühlen wir uns, als wenn wir das Gebetsleben, die Beziehung nicht intakt halten, wie plötzlich das Leben, wie wenn wir zu wenig Luft bekommen. Da wird plötzlich alles zu viel. Wir kommen in den Stress hinein. Ab dem Moment, wo wir unser Leben Jesus hingeben, wo wir wiedergeboren werden, wo wir ja, gläubig werden, wo wir Christ werden, ab dem Moment kommen wir grundsätzlich in die lebendige Verbindung mit Jesus. Es ist eine lebendige Verbindung. Es ist nicht wie, wie ich hänge mich an den Haken her, oder? Das ist nicht lebendig. Das ist das wäre jetzt ein Haken und hänge mich mit einem Haken an den Nagel her. Das wäre nicht lebendig. Das ist Metall an Metall, das sich herhängt. Aber es ist eine lebendige Beziehung, wo ein Austausch stattfindet, ein organischer Austausch. Und das passt eigentlich sehr gut rein, was die Woche, was ich erleben durfte. Wo Chloe auf die Welt gekommen ist, habe ich die Nabelschnur durchtrennen. Es geschieht ein paar Minuten gerade nach der Geburt. Und die Nabelschnur ist eine lebendige Verbindung. Muss ich da schnell etwas hören? Entschuldigung. Ja, genau. Die Nabelschnur ist so eine lebendige Verbindung. Beim Loslösen von der Nabelschnur gibt es schon zwei Loslösungen. Also das Baby ist im Bauch von der Mutter mit der Nabelschnur verbunden. Und dort ist genau auch der Prozess. Da kommen Sauerstoff und Nahrung kommt zum Baby und vom Baby raus durch die Nabelschnur durch raus kommen die Abfall, also das CO2 und andere Abfallprodukte kommen raus. Das ist die lebendige Verbindung. Und dann kommt die Geburt, dann kommt es aus dem Bauch raus. Aber es ist immer noch an der Nabelschnur. Jetzt, an dem Moment, wenn es rauskommt, das Baby, dann kommt der berühmte Schrei, was man machen muss, damit die Lunge sich füllt und der Atemkreislauf in Betrieb gesetzt wird. Also ab dem Moment bezieht das Baby der Sauerstoff nicht mehr von der Nabelschnur, sondern von der Luft, die es ihm umgibt. Das ist schon die erste Loslösung. Aber die Nahrung ist immer noch durch die Nabelschnur. Und dann durchtrennt man die Nabelschnur, das ist schon die zweite Trennung von der Mutter. Dann kommt die Nahrung nicht mehr von der Mutter, sondern ab dem Moment setzt man es an die Brust. Das kommt immer noch von der Mutter. Setzt man einfach anders. Kommt es von außen, ja. Kommt es schon von außen her und nicht mehr von innen her. Jetzt stelle ich eine Frage. Wie stark ist jetzt unsere Verbindung mit Gott? Die Frage ist aber nicht so einfach zu beantworten. Und ich habe dann, als ich das überlegt habe, die Frage, ich dachte, ah ja, es ist klar, wir sind wie ein Baby im Bauch innen, so stark sind wir verbunden. Es stimmt und es stimmt doch nicht. Und dann habe ich gemerkt, es gibt ganz verschiedene Phasen von Verbindungen mit Gott, die wir haben. Das Erste, das fängt ja an, mit der Zeugung. Psalm 2, Vers 7 steht, ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Unsere Verbindung mit Gott fängt mit einer Zeugung an. Zeugung, das ist der Moment, wo ich plötzlich realisiere, Gott gibt's und ich werde es mit Glauben mich an ihn wenden. Ich will wie Gott ausprobieren, ob der Gott funktioniert, oder? Ich mache erste Gebetserhöhung, ich komme gerade mit einer Not zu ihm und sage, jetzt will ich probieren, ob das Gebet funktioniert. Bet und komme eine Gebetserhöhung über. Dann ist eine Zeugung entstanden. Dann hat sich eine Verbindung mit Gott und mir ist da stattgefunden, eine lebendige Verbindung. Etwas ganz Kleines, Harmloses. Es ist schon sind schon zwei Zellen, die sich verbunden haben. Und das gibt Lust nach noch mehr. Wieder eine Gebetserhöhung, die Zellen teilen sich und es fängt langsam an, etwas zu entstehen. Ein Glaubensleben, eine Beziehung, eine Verbindung. Es kommt langsam ein Embryo. Mein Leben mit Gott fängt an, Gestalt zu bekommen. Jetzt kommt die zweite Stufe, das ist Geburt. Jesus hat ja gesagt zu Nikodemus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Geburt heisst, der Embryo kommt aus dem Bauch raus. Irgendwann muss die ganze Sache gemacht werden. Es muss die ganze Sache gemacht werden mit Jesus. Es muss die ganze Sache gemacht werden mit dem Glaubensleben. Wenn der Embryo nicht zur Geburt kommt, stirbt er. Also wenn er zu früh kommt, stirbt er. Und wenn er zu spät kommt, dann noch schneller. Also dann noch, es gibt 14 Tage, sagt man, ist die Frist, bis die Plazenta dann nicht mehr schafft. Und dann muss es passieren, sonst ist es spät. Und so ist sein Glaubensleben. Irgendwann gibt es eine Frist, wo es einfach muss passieren. Entweder kommt zur Geburt oder das Ganze stirbt. Auch wenn es zu früh kommt, ist nicht gut. Da kann es eine unreife Entscheidung sein. Aber wenn man es zu spät rausstüdelt, man kann nicht das Leben lang fragen und die Frage wälzen, soll ich mal an Jesus glauben? Soll ich mal ganze Sachen machen mit Jesus? Einfach irgendwann ist es zu spät. Es muss zur Geburt kommen. Und dann nach der Geburt kommt die dritte Phase, das ist die Abnabelung. Ich habe eine interessante Stelle gefunden, Hesekiel 16. Da tut Gott wunderbar beschreiben, wie es mit Israel angefangen hat. Hesekiel 16, wie es mit Israel angefangen hat, mit dem auserwählten Volk Gottes. Da läuft Gott an einem Kind vorbei, das er findet, völlig verloren, im Blut liegen. Und das ist Israel. So spricht Gott, der Herr, zu Jerusalem. Nach Herkunft und Geburt stammst du aus dem Land der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Das sind gar nicht so edle Völker gewesen, die Herkunft von Israel, überhaupt nicht eigentlich. Und da heißt es, mit der Geburt verhielt es sich so im Vers 4. An dem Tag, als du geboren wurdest, ist deine Nabelschnur nicht abgeschnitten worden. Du bist auch nicht mit Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Und das sehen wir wunderbar, wenn das mal nachlesen, Hesekiel 16. Wie Gott sich dem Kind annimmt, wie es pflegen, wie es aufbauen und wie es dem Kind seine ganze Würde verleihen, dass es ein Kind wird, ein Königskind würdiger als alle anderen Völker. Und dann, ab Vers 15, passiert etwas gibt es eine Wende. Da steht, dass eben der lebendige Kreislauf plötzlich ein Fehlschluss, ich komme nicht aus mit dem elektrischen, ob es ein Kurzschluss ist, nein, einfach falsch angeschlossen wird. Es heisst da, du hast dich auf deine Schönheit verlassen und auf deine Berühmtheit hin gehurt, heisst es. Also das Kind hat Nahrung, Zuwendung nicht mehr von Gott bezogen, sondern hat sich an andere Quellen angeschlossen, um Zuwendung, Anerkennung und so weiter zu bekommen. Und jetzt geht es nur noch bergab. Es passiert ein richtiger zersetzender Prozess. Und es gleicht fast ein bisschen dem Erstickungsprozess, den ich vorher beschrieben habe. Ich will es mal nachlesen ab Vers 15. Aber etwas ist interessant. Ursprünglich, wo Gott das Kind gesehen hat, hat er gesagt, die Nabelschnur ist nicht durchtrennt worden. Von den ursprünglichen Eltern, von der Herkunft her. Und das ist auch in unserem Glaubensleben wichtig. Unsere Nabelschnur muss durchtrennt werden. Die Nabelschnur ist wichtig, aber an einem Moment muss sie durchtrennt werden, damit wir die Nahrung von niemand anders können beziehen, die wir brauchen. In der Nachfolge mit Jesus kommt Jesus indirekt immer auf die Nabelschnur zu sprechen. Das sind vor allem die Sachen, die uns emotionell binden an die Vergangenheit, als bisherige Leben. Wenn Jesus sagt, Matthäus 19, 20, und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig, also die neue Nahrung, hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Also, dort, wo wir noch emotionell so gebunden sind, dass wir wegen dem nicht können, vorwärts gehen mit Jesus, Glaubensschritt wagen. Wenn uns das hindert, zum Glaubensschritt wagen, dann muss die Nabelschnur durchtrennt werden. Sonst hindert sie uns, zum ihm nachzufolgen. Der nächste Schritt ist dann, wenn sie durchtrennt ist, die Nabelschnur, setzt man das Kind an die Brust, das Stille. Petrus 1,2,2 heisst, also 1. Petrus 2,2, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, wie freundlich der Herr ist. Es ist schön zu sehen, Menschen, die zum Glauben gekommen sind, frisch zum Glauben, wie sie Durst haben nach dem Wort Gottes, wie sie das, wie alles so neu ist, was sie drinnen lesen und das so aufregend neu ist. Milch sind nicht alle Worte aus der Bibel. Milch sind Worte, wie es so heisst, Anfangsgründe der Aussprüche Gottes. Also sind grundsätzliche Sachen vom Glauben. Vom Glaubensleben. Grundlegende Dinge, was Jesus betrifft, oder? Wiedergeburt, Sündenvergebung. Auch Sachen im Alten Testament, wo wir Schöpfung, oder? Das Kreuz, Wiedergeburt, Kind Gottes, Gnade, Liebe Gottes. Einfach die Wiederkunft von Jesus. Grundsätzliche Sachen vom Glaubensleben. Am Anfang ist alles so neu, so aufregend, man entdeckt, man blüht auf. Und irgendwann wissen wir Bescheid. Gott liebt dich. Ja, ich weiß, ja, er liebt mich. Ist nicht mehr aufregend, wir wissen es einfach. Oder wir meinen es mindestens, wir wissen es. Und irgendwann fangen wir einfach weitergraben in der Bibel. Irgendwann sind uns die grundlegenden Sachen klar. Irgendwann haben wir die Identität in Jesus gefunden und leben in dieser Identität. Das ist ganz wichtig, dass wir die Basis haben. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, Gott hat mich gern. Das ist zwar nicht selbstverständlich. Es muss immer uns mit. Also, es ist selbstverständlich, aber man soll sich das anschauen. Sondern immer neu uns in dem erfreuen. Es würde komisch aussehen, wenn ein Kind nach sechsjähriges Kind plötzlich da in Gottesdienst zu der Mutter hintergeht und das T-Shirt aufzieht und sich würde stillen an der Mutter. Irgendwann tut das Kind ist nicht mehr von dem abhängig, sucht sich, braucht andere Nahrung. Das kommt jetzt ziemlich schnell, etwa nach 8-9 Monaten meistens. Und so tun wir uns auch im Wort Gottes, plötzlich interessieren wir uns nach anderen Sachen im Wort Gottes, wenn wir vergraben und entdecken andere Sachen. Und vor allem setzen wir das Wort Gottes viel konkreter mit unserem Kontext vom Leben in Verbindung. Und jetzt kommt der fünfte Schritt, eben die feste Nahrung. Das Kind entdeckt, oder wir entdecken, plötzlich Bibelstellen, mit denen wir nicht viel anfangen können, wo wir so mühsam finden, wo wir so durchblättern. Und dann haben wir andere Sachen, die wir mit Vorliebe lesen, oder? Und das ist genau das. Muttermilch ist immer gleich, mehr oder weniger. Und das Kind kennt nichts anderes am Anfang als Muttermilch. Und plötzlich fängt es an zu merken, es gibt ja interessante Sachen, weniger interessante Sachen, oder unangenehme Sachen, oder erfreuliche Sachen. Und es ist auch so, wenn das Kind nachher plötzlich die Nahrung bekommt, die andere, gibt es Spinat und dann gibt es Dessert und dann fängt es an zu merken, was es lieber hat und weniger. Und also, sagt, das habe ich gern, das habe ich nicht gern, das habe ich gern, und der Finger zeigt aufs Dessert. Und plötzlich merkt man, da müssen wir ein bisschen schauen, müssen das ein bisschen, müssen wir da schon ein bisschen leiten. Das Kind kann man sich einfach da noch auswählen lassen. Sondern schauen, was es soll essen, was gut ist für uns. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Wenn wir abgestillt werden, also wenn wir plötzlich wollen, selber schauen, wie wir unsere Nahrung beziehen, dann ist es wichtig, dass wir auch da schauen, was uns gut tut und nicht. Und ich denke, Gott schaut auch ein bisschen, tut uns so auch führen und leiten, dass wir nur Dessert essen ständig. Aber es ist doch ein bisschen passiert, im Hebräerbrief ist es beschrieben, dass die Leute, zu denen der Brief gerichtet ist, plötzlich sich ein bisschen haben gehen im Glaubensleben. Vielleicht nur noch Dessert, sich einseitig ernährt haben, mit Pommes frites oder Dessert. Und das ist im Hebräer 5,11, dort reden sie da von dem Melchisedek, da, die geheimnisvolle Figur da im Alten Testament, der Priester. Und über den Melchisedek haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Also ich könnt gar nicht mehr so Nahrung zu euch nehmen, da, ich komme ja nicht mehr mit. Denn obwohl ihr nach der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die wieder Milch nötig haben und nicht feste Speise. Also ihr seid zwar gross, aber ihr nicht an die Mutterbrust kommen, dass ihr wieder die Nahrung braucht. Aber das geht ja auch nicht mehr, ihr seid ja zu gross für das. Das ist ja die feste Speise ist für die Kräfte, heisst es im Vers 14, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Also wir sind jetzt 20 und wir nicht ab Mutterbrust, das geht ja nicht mehr. Gott will, dass wir reifen. Gott will, dass wir mündig werden. Gott will uns nicht bevormunden. Er will seine Würde uns verleihen und das ist in der Freiheit, in der Reife, kommt hier zur Entfaltung. Und er schenkt uns auch das Vertrauen. Er traut uns zu, dass wir das schrittweise immer mehr machen dürfen. Es hat eigentlich keinen Sinn, dass wir die Bibel von vorne und hinten studieren und uns mit dem Wissen von der Bibel nur füllen. Ohne dass es einen konkreten Bezug zum Leben gibt. Das wäre eine Art wie eine geistliche Form von Bulimie. Man füllt sich geistlich mit Wissen, bis man vollgestopft ist mit Bibelwissen. Und wenn es keinen Bezug zum Leben hat, dann sind wir vollgestopft und fühlen uns übervoll, wie wenn wir uns überessen haben. Und wollen das irgendwie wieder rauskriegen. Aber feste Nahrung zu sich nehmen, mit Bezug zum Leben, gibt ihm den gesunden Austausch. Und das ist nur möglich, wenn ich die Identität in Jesus habe. Wenn ich in ihm gefestigt bin. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, ich bin gerettet. Ich habe die Erlösung. Ich habe das Heil. Ich bin die Liebe von Gott. Auch wenn ich manchmal neben der Schuhe bin. Aber einfach die Identität Gottes, wenn ich in der gefestigt bin, stand ich auch gerade, auch wenn ich neben der Schuhe bin, hier und da. Dann bin ich auch bereit, wenn ich feste Nahrung zu mir nehme, bin ich auch plötzlich frei, aus meinem eigenen Kreis rauszuschauen. Plötzlich tue ich mich nicht mehr um mein eigenes Heil kümmern, das ist ja da. Aber plötzlich macht mir Sorgen das Heil von meinem Nachbarn, von meiner Familie, die Leute, die es noch nicht haben, oder die Nöte umeinander sind. Plötzlich tut mich das beschäftigen. Und ich, wenn ich das Heil habe, die Identität, dann gehe ich aus dem sterilen Kreis ein bisschen raus und bin sogar bereit, mich zu beschmutzen zu lassen, um den Notwillen der anderen Menschen und ums Heilwillen der anderen Menschen. Ich beschmutze mich mit dem Elend dieser Welt, weil ich plötzlich nicht mehr Berührungsängste habe mit den Elenden und mit dieser bösen Welt. Beschmutzung ist nicht, weil ich jetzt sündig will werden oder etwas, sondern Beschmutzung ist, weil ich mit dieser Sünde der Welt in Kontakt komme, um die Rettung der Menschen willen. Jesus hat das vorgemacht. Er hat sich mit der Sünde von uns identifiziert, wie ich das einmal kürzlich erzählt habe. Er hat sie auf sich genommen, ist mit der gestorben. Und somit sollte in einem Schritt werden auch unsere Sinn geschult, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen, wie es im Vers 14 heißt. Wenn ich mich einseitig ernähre, wenn ich jetzt nur Pommes frites esse, tagelang, plötzlich zu Abend habe ich nicht mehr Lust nach Brot und Käse, dann will ich am liebsten nur einen Apfel essen, um irgendwie das Fett irgendwie abbauen. Oder ich nur Dessert esse, den ganzen Tag, also, das gibt es manchmal, wenn es so Geburtstagspartys sind. Zu Abend habe ich am liebsten Lust, dann einfach auch wieder eine Frucht oder Gemüse essen, wo dann das tut, ein bisschen kompensieren. Und so haben wir plötzlich, wenn wir uns einseitig geistlich ernähren, wieder Lust nach gesunder Nahrung, nach dieser unverfälschten Milch und nach dieser festen Speise. Und es zieht uns wieder zur Quelle zurück. Also wir sehen die 5 Stufen, habe ich jetzt mal 5 Stufen herausgefunden, vielleicht jetzt noch mehr, aber haben wir die 5 Stufen von dieser Entwicklung, von der Zeugung, Embryo, Abnabelung, Stille, feste Speise. Der Embryo hat nicht eine grosse Wahl, woher die Nahrung bezieht. Das tut nicht lange auswählen, das ist einfach mal so festgegeben. Aber nachher, je grösser das Kind wird, je grösser der Mensch wird, je mehr ist er selber verantwortlich, wie er die Nahrung bezieht. Und je grösser ist auch die Auswahl, die er hat, um die Nahrung zu beziehen. Es ist ein bisschen auch wie bei einem Ehepaar. Es ist nachher nicht mehr einfach gegeben und selbstverständlich. Es ist in einer Ehebeziehung, muss an der Beziehung geschafft werden, dass sie aktiv bleibt, dass sie erhalten bleibt. Man hat es nicht einfach im Sack, am Punkt. Und so wird der sogenannte natürliche Stossgebetsglaube wichtig mit der Zeit. Wenn ich die Identität habe in Jesus, gehe ich einfach davon aus, Jesus ist jetzt da mit mir, ob ich ihn spüre oder nicht. Und so bin ich auch frei für Stossgebet. Ich komme ins Büro rein zum Beispiel oder in meinen Arbeitsplatz, wo ich bin. Jetzt Jesus, du bist jetzt da mit mir. Ich weiß gar nicht, wie ich soll anfangen jetzt. Zeig du mir, wo bin ich dran? Zeig du mir Prioritäten, was ist jetzt wichtig? Und plötzlich, ja, merke ich, er ist jetzt da mit mir und er führt und leitet mich. Plötzlich kommt, erinnert mich an etwas, was ich machen muss, was wichtig ist und so weiter. Jetzt ist die heutige Predigt betet ohne Unterlass. Jetzt habe ich die ganze Zeit von Essen geredet, von Nahrung und Essen. Und das Gebet ist ja das Thema. Aber gibt es da nicht einen Zusammenhang zwischen Nahrung und Beziehung? Es gibt einen sehr engen Zusammenhang zwischen Nahrung und Beziehung. Wir haben hier Nachbarn bei uns im Quartier, die ständig am Katzenfutter, die hier im Quartier umeinander streunen. Und wenn sie auftaucht mit ihrem Sack voll Futter, dann kommen plötzlich aus allen Ecken Katzen zu ihr und gibt sie dann das Futter. Und dann machen sie, ja, wir sind ja in unseren Garten, ich habe uns nicht so Freude. Aber gleich, es zeigt jetzt etwas. Ich weiss nicht, ich habe das jetzt nicht beobachtet, ob die Frau die Katze noch dort streicheln oder ob sie ihnen nur Futter gibt. Wenn sie jetzt ihnen nur Futter gibt und dann läuft sie mal vorbei bei diesen Katzen ohne Futter, dann sind die Katzen an dieser Frau nicht wirklich interessiert. Das ist denen egal, die Frau eigentlich. Aber nehmen wir mal an, die Frau tut sie noch streicheln. Sonst. Und wenn sie jetzt kein Futter bringt und sie läuft durch und tut auch Katzen streicheln und sie wissen das, dann kommen sie auch zu ihr ohne Futter. Und ich glaube, Katzen, ich merke es da, die Gorkatze hat sehr gerne, wenn man sie streichelt. Plötzlich kommt sie am Bein an und dann will sie gestreichelt werden. Und wenn ich manchmal im Stress bin oder so, dann habe ich jetzt nicht Lust, jetzt muss ich da mich konzentrieren. Das merken sie sehr schnell und dann verschwinden sie wieder. Aber so ist es mit dem Gebet. Wieso beten wir? Sind wir so selbstlos, dass wir wollen, ja, wir wollen nichts von dir haben, wir kommen nur, weil du toll bist. Aber es ist doch nicht so. Wir kommen doch zu Gott, weil wir von ihm auch etwas überkommen. Ich glaube, das wäre nicht ehrlich, wenn wir so sagen, ich bin so selbstlos. Nur du und ich nicht. Wir kommen etwas von ihm über. Und darum gehen wir auch zu Gott. Wenn das Gebet jetzt nur eine so eine Trockenübung wäre, wo, eben, das geht doch, also manchmal komme ich in Gebet nicht rein. Und das Gefühl, jetzt komme ich überhaupt nicht rein. Dann löst es mich gerade ab und habe ich nicht mehr Lust. Dann gehe ich lieber an die Arbeit oder an etwas anderem, wo mir mehr Freude macht und mehr inspiriert. Als ein trockenes Gebet, wo ich nicht reinkomme. Und da gibt es manchmal Gebet, wo ich wirklich im Glauben reinkomme und merke, jetzt komme ich etwas über. Dann ist es ein lebendiges Gebet, eine lebendige Beziehung. Und so soll es auch sein. Also wenn wir nur trockenes Gebet haben, dann bringt es überhaupt nichts. Dann lassen wir es lieber sein. Hebräer 11, Vers 6, tut es doch ein bisschen zeigen. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Also wir brauchen Glauben, du bist da. Und da heißt es, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass der die belohnen wird, welche ihn suchen. Also wenn wir zu Gott kommen, schon in der Erwartung, wir kommen auch etwas über von ihm. Erstens, dass er ist und zweitens, dass wir etwas von ihm überkommen, mit diesen zwei Sachen. Das sollen wir so tun. Weil, wenn wir jetzt nicht glauben, wir kommen etwas von ihm über, dann haben wir auch gar nicht Interesse, zu ihm zu kommen. Und so will uns Gott durch das Gebet beschenken. Weil eben der Austausch, das Gebet bringt uns in den Austausch, in den Luft-Sauerstoff-Austausch hinein, zwischen Luft und Kohlendioxid. Und der Körper ist ja genau der gleiche. Die ganzen Lasten vom Alltag sind immer noch da. Und wenn wir im Gebet zu Gott kommen, wird dann der Austausch, wenn er stattfindet, ist alles in einem guten Gleichgewicht. Sind wir voll da in der Kraft, können wir die Lasten tragen, können wir auch bewegen uns in dieser Last. Und wenn der Austausch nicht da ist, wenn es plötzlich Atemnot da ist, dann wird alles, ja, dann ist es mühselig und kommen nicht mehr so weiter. Und so ist das ständige Gebet sehr wichtig. Am Schluss einfach noch ein paar Fragen. Wie sieht meine Verbindung jetzt aus zwischen mir und dem Weinstock? Ist die noch intakt? Oder ist es hier einfach dürr geworden? Das ist gefährlich. Wenn es droht, zu verdorren, abzusterben, ist es sehr gefährlich. Andere Fragen, wie steht es mit der Nabelschnur? Ist die wirklich durchtrennt von meiner Vergangenheit? Oder tue ich mich noch laben an gewissen Sachen, Opferhaltungen oder so Sachen, ja, wo ich irgendwie gleich noch Nahrung beziehe, wo mir irgendwie emotionell etwas gibt, aber gleich nicht gesund ist. Vielleicht all die Beziehungen, die noch nicht durchtrennt sind, wo ich mich dadurch irgendwie gleich noch nähren, müssen durchgeschnitten werden. Und wie gut ist meine Ernährung heute? Ist sie einseitig? Ist sie ausgewogen? Wie sieht es aus mit dem Krug da, mit dem Lego? Sind die grossen Steine unten? Ist das Reis oben? All die Sachen. Betet ohne Unterlass. Ist eigentlich ein komplexes Thema schlussendlich. Ein kurzer Vers. Ein komplexes Thema. Aber ich habe einfach ein paar Impulse gegeben, was das Gebetsleben beinhaltet und wie es kann in Verbindung mit unserem Leben aussehen. Ich möchte noch beten am Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Ich danke dir, dass du uns den menschlichen Leib auch gegeben hast als Bild, als Modell von den geistlichen Angelegenheiten. Wie zeigt, wie das funktioniert, das geistliche Leben. Ich danke dir, Jesus, dass du dich uns angenommen hast, wie du dich damals Israel angenommen hast. Uns in der lebendigen Verbindung hineingebracht hast mit dir, uns die Würde gegeben hast als Gotteskind und mit die Hand. Und ich danke dir, dass du uns möchtest in eine Mündigkeit und Freiheit hineinbringen, wo die Würde, die du uns gegeben hast, sich auch dort ganz entfalten. Jesus, du siehst das Glaubensleben von jedem von uns. Und du siehst, wo es vielleicht klemmt, wo man vielleicht noch ungesunde Verbindungen haben, nach früher, die nicht durchtrennt sind. Ich bitte, dass du uns das aufzeigst und uns da Gnade schenkst, dass wir da können den Schnitt machen können. Herr Jesus, ich bitte dich auch, dort, wo es droht, dürr zu werden, die Verbindung mit dir, bitte ich dich um Gnade und Glaube wieder, dass wir zurück zu dir kommen. Auch Demut, wenn wir vielleicht schon älter sind und eigentlich uns das komisch finden, an die Mutterbrust zurückzukommen. Wieder Demut und auch die Überwindung, dass wir uns überwinden und den Weg zurück machen zu dir. Oder uns möchtest neu beschenken, weil ich weiss, der Weg ist offen. Ich bitte dich, dass du uns auch segnest mit Glauben. Glauben, dass du uns möchtest aus deiner ganzen Fülle beschenken, die wir brauchen. Ich bitte dich auch, dass du uns reinigen von den Abfallstoff. Und das ist nur möglich, wenn wir zu dir kommen. Dass du unser geistliches Leben wieder gesund machst, dass der Austausch wieder gesund ist zwischen Abfallstoff und dem Neuen, mit dem du uns beschenken. Dass wir da frei sind und können den Alltag und die Lasten, die wir auf uns haben, können in deiner Kraft, in deiner Ausgleichheit tragen. Ich danke dir dafür. Du wirst in der nächsten Zeit jetzt zeigen, wie steht es in unserem Glaubensleben. Und du wirst die Bilder, die wir jetzt heute bekommen haben, wieder vor Augen halten und uns an die Bilder richten können und so uns wieder ins Gleichgewicht bringen. Ich danke dir dafür. Amen. Ich möchte jetzt noch zum Schluss um ein Sagen bitten.